Kulturradio vom RBB. Kulturtermin.
Heute mit einem Beitrag aus der Wissenschaftsredaktion über Folterforschung an der Universität Konstanz. Kann nicht mehr heimisch werden in der Welt. Sie hören eine Sendung von Thomas Moser.
Fähr dann mit mir in irgendein Terror, in so ein Foltercamp nach Rumänien. Und dann werde ich gefoltert, ne? Und es geht vielleicht noch ganz freundlich an und es sagt, Herr Mohammed Oktogan, gestehen Sie am besten alles, Sie ersparen uns viel Mühe und Leid. Und dann bin ich natürlich auch noch ein wenig angefressen und sage, ich bin in der Oktogan, ich bin der Egesdörfer. Naja, und dann geht natürlich die Folterei los, ne? Und dann foltert der drauf los, der Sinclair. Der meint's ja auch bloß gut, ne? Naja. Ja.
Wo man Witze macht, ist die Lage ernst. Und sie ist aktuell. Der Kabarettist Matthias Egersdorfer macht Witze über Folter. Einem Menschen Schmerzen zuzufügen, um ihn zu einer Aussage oder einem bestimmten Verhalten zu bringen. In demokratisch verfassten Staaten wie Deutschland oder den USA ist das eigentlich abgeschafft. Kehren vergangene Zeiten zurück?
Es gab ja Zeiten, da war Folter gesetzlich zulässig und auch gesetzlich geregelt. Und da hieß es eigentlich, dass die Folter die Anwendung starker Schmerzen ist zur Erlangung eines Geständnisses. Also die Folter stammt aus dem Strafprozess ursprünglich.
Robert Zagolla, Historiker. Er hat die Geschichte der Folter in Deutschland vom Mittelalter bis heute untersucht.
Eine private Folter in dem Sinne gibt es nicht. Also da ist der Begriff Folter eigentlich unangemessen. Folter ist immer nur dann gegeben, wenn eben im Auftrag des Staates oder direkt durch Staatsbedienstete oder Militärs, wie auch immer, diese Gewalt ausgeübt wird.
Auch in Deutschland wird über Folter wieder debattiert. Und sie wird erforscht. Am Zentrum für Psychiatrie der Universität Konstanz werden Folteropfer behandelt und untersucht. Was ist Folter aus Sicht der Psychologen?
Wir glauben, dass Folter überwiegend den Zweck hat, Angst einzujagen.
Thomas Elbert ist Professor für klinische Psychologie und Neuropsychologie. Er weiß, dass man einen Menschen foltern kann, indem man seinem Körper Schmerzen zufügt, aber auch indem man sein Inneres beschädigt.
Man zieht den Leuten die Zähne raus, man schlägt sie auf die Fußsohlen, bis sie aufplatzen, taucht sie in Salzwasser unter. Das sind so diese klassischen, schrecklichsten Foltererlebnisse, die man so sich zunächst vorstellt. Aber dann gibt es die subtileren, viel gemeineren und psychisch noch viel zerstörerischen Methoden, indem man eben die Leute dazu bringt, sich extrem zu schämen, sich extrem zu fürchten, sich schuldig zu fühlen. Also die Möglichkeiten, die Personen psychisch zu zerstören.
Elbert ist regelmäßig in Afrika im Einsatz, in Norduganda oder im Ostkongo, wo seit Jahren grausame Bürgerkriege herrschen, mit Massen von Toten, Misshandlungen, Vergewaltigungen, Folter. Dort, wie zu Hause am Zentrum für Psychiatrie, untersucht er Überlebende der Gewalt. Ihre Traumatisierungen weisen charakteristische Symptome auf. Sie können nicht mehr schlafen oder reagieren panisch auf Personen in Uniform. Viele haben Kopfschmerzen. Sie können sich auch nicht mehr freuen, weil das mit Aufregung verbunden ist. Und Aufregung ist verhängnisvoll.
Weil körperliche Aufregung, schnellerer Herzschlag, schnelleres Atmen an die Zeit der Folter erinnert. Das heißt, die vermeidet auch, sich freudig aufzuregen. Die Mutter oder Vater kann nicht mehr mit dem Kind zum ersten Schultag gehen, weil sie sagt, da rege ich mich so auf, ich freue mich so drüber. Und diese Freude erinnert mich aber über die körperliche Erregung an den Folterkeller. Und das vermeidet sie und ist dann sozusagen emotional wie taub. Kann das Kind nicht mehr so lieben, wie es eigentlich möchte.
Wer gefoltert wurde, bleibt gefoltert. Hatte der Schriftsteller Jean Amary, der von den Nazis gefoltert worden war, einmal gesagt. Wer der Folter erlag, kann nicht mehr heimisch werden in der Welt. Folter hat Folgen. Sie brennt sich ins Gedächtnis ein und bleibt stets und schmerzhaft abrufbar. Tortured Brain, sagen die Neuropsychologen dazu, gefoltertes Gehirn.
Um das zu verstehen, glaube ich, ist nochmal wichtig, dass man sich in Erinnerung ruft, wie Gedächtnis funktioniert. Wir bilden Verbindungen, Verknüpfungen, Assoziationen. Wenn wir jetzt also gefoltert werden, dann verknüpfen sich diese einzelnen Erinnerungen zu einem Netzwerk. Das heißt, die ganzen Gerüche, das körperliche Empfinden, die Körperhaltung, aber auch die physiologischen Reaktionen, die Bilder, das verknüpft sich alles in ein assoziativen Netzwerk. Wenn ich jetzt in einer bestimmten Position gefoltert werde und ich komme wieder in diese körperliche Position, dann ist es wie ein Zurückversetzen in die Folter. Und das ist das gefolterte Gehirn. Intensive Angst, ein Gehirn intensiv auf Angst gestellt.
Das Gehirn verändert sich dabei. Die Nervenzellen werden kleiner oder sterben ab. Die Folteropfer realisieren nicht mehr, was jetzt und was damals gewesen ist. Sie können den Schrecken nicht vergeschichtlichen, so Elbert. Er ist immer da, selbst im rettenden Asyl.
Folter bringt die Personen in die Situation, dass sie nie glauben, die Gefahr ist wieder vorbei. Nie ist der Stressor bewältigt. Der ist immer da. Der kann jeden Tag kommen. Und die Leute, die hier in Deutschland leben, aus dem Folterkeller kommen und dann noch in der Bedrohung sind, dass nachts um 4 die Polizei kommen kann, um sie abzuschieben, die sind natürlich dann doppelt in dieser Bedrohungssituation drin. Einmal, weil sie nicht realisieren, dass die Folter ja gar nicht hier war, dass sie hier gar nicht von Folter bedroht sind. Andererseits, weil sie in völlig irrealistischer Einschätzung auch, was ihnen passieren könnte, täglich in dieser Angst leben, wieder in den Folterkeller transportiert zu werden.
Vereinte Nationen, 10. Dezember 1948. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel 5, Verbot von Folter. Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.
Oft ist eine Therapie die Voraussetzung, um überhaupt eine wissenschaftliche Untersuchung durchführen zu können. Viele Folteropfer können über ihre Erlebnisse nicht reden. Eine Gesprächstherapie soll die Blockade aufbrechen. Ein junger Mann aus Nigeria ist an diesem Vormittag zur Untersuchung ins Zentrum für Psychiatrie nach Konstanz gekommen. Er hat in Deutschland Asyl beantragt. Elbert befragt ihn mittels strukturierter Interviews ausführlich zu seiner Geschichte. Ihm wird Blut abgenommen, das dann biomedizinisch analysiert wird. Der Psychologe sieht den Mann zum ersten Mal.
Ja, was mich jetzt da heute erwartet, weiß ich nicht, aber ich fürchte, es wird nichts Harmloses sein.
Die Psychologen arbeiten bei der Erforschung von Folter mit anderen Fächern zusammen. Mit Biologen, die die körperlichen Auswirkungen bei den Opfern untersuchen, und mit Politologen, die sich mit Folterstaaten beschäftigen. Wir wollen verstehen, was in den Krisenregionen dieser Welt passiert, sagt der Psychologe Thomas Elbert. Aus seiner Arbeit in solchen Gegenden weiß er, dass Folter auch eine politische bzw. soziale Funktion hat.
Wie vernichte ich die Persönlichkeit? Wie führe ich die in einen permanenten Zustand der Angst und Furcht? Das ist Ziel der Folter. Am liebsten Denkmäler zu schaffen in dem Dorf, die Denkmäler der Angst und der Vernichtung, um den anderen sozusagen zu zeigen, wir sind da die Mächtigen, ihr müsst jetzt da eingeschüchtert sein. Das ist Ziel der Folter.
Diese Aussage führt geradewegs zu den Politologen.
Bild-Zeitung. Liebe Richterin im Folterprozess. Sie haben 8 Verhandlungstage darüber angesetzt, ob der Polizeivizepräsident von Frankfurt das Recht hatte, dem Entführer des kleinen Jakob körperliche Schmerzen anzudrohen. Jede Mutter und jeder Vater würde sich in Sekunden entscheiden, wenn eine Chance besteht, ihr Kind damit zu retten. Ja, tut dem Schwein weh.
Die Politologen sitzen auf dem Campus der Universität oben auf der Anhöhe über dem Bodensee. Gerald Schneider ist Professor für internationale Beziehungen.
Also man muss davon ausgehen, dass Folter Repression ist, dass es eingesetzt wird von politischen Parteien in einem Konflikt, um eine mögliche Opposition einzuschränken. Und die Täter, die wir erfassen, sind insofern vorwiegend Regierungen.
Folter ist ein Mittel politischer Gewalt. Folterforschung für die Politikwissenschaftler Teil der Konfliktforschung. Sie wollen Zusammenhänge aufspüren.
Unter welchen Bedingungen wird gefoltert und welche Art von Menschenrechtsverletzungen kommen zustande? Ich will das mit 2 Beispielen darlegen. Das erste ist die Frage, inwiefern ethnische Spaltungen in einer Gesellschaft, also ethnische Konfliktlinien mit Menschenrechtsverletzungen verknüpft sind. Länder, die sehr viele einzelne Gruppen aufweisen, bei denen ist das Folterrisiko geringer, weil diese kleinen Gruppen kein Risiko für eine Regierung sind. Wenn es aber zwei praktisch gleich starke Gruppen in einem Land gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, wenn diese Staaten nicht demokratisch organisiert sind, dass die Regierung versucht, die starke Minderheit zu unterdrücken, und dafür wird dann auch Folter eingesetzt.
Doch manchmal reicht Folter als Repressionsmaßnahme nicht aus. Zum Beispiel, wenn eine Opposition so stark ist, dass sie das Regime bedroht. Dann kommt es häufig zur Entfesselung einseitiger politischer Gewalt.
Dann, wenn Folter nicht effizient mehr ist, dann ist damit zu rechnen, dass es zu schlimmeren Formen der Gewalt kommt, also auf Regierungsseite zu Tötungen oder zur schlimmsten Form der einseitigen Gewalt, Genoziden.
Folter geht Bürgerkriegen also voraus. Und Folter folgt ihnen nicht selten. Zum Beispiel als Abschreckungs- und Bestrafungsinstrument des Siegers.
Was wir bis jetzt etablieren konnten, ist eher, dass es also in dem Sinne ein Instrument des Siegers ist.
Die Politikwissenschaftler entwickelten ein Prognosemodell für die Vorhersage von Bürgerkriegen. Ob in einem Land gefoltert wird, ist dabei ein wesentlicher Faktor für die Bestimmung.
Und einer der wichtigsten Faktoren ist, wie repressiv eine Regierung ist, weil Repression, Folter, Menschenrechtsverletzungen aufs Innigste mit dem Bürgerkriegsrisiko verknüpft sind. Und wir konnten dann für einige afrikanische Staaten, teilweise auch asiatische Staaten, ein erhöhtes Bürgerkriegsrisiko feststellen.
Mit ihren Daten haben die Konstanzer Politologen um Gerald Schneider ein Grafikmodell entworfen, das die Staaten der Welt in 5 Kategorien einteilt. Je höher die Kategorie, desto höher die Folterwahrscheinlichkeit.
Bei Kategorie 1, wo man keine systematische Folter hat, das sind im Wesentlichen die westlichen Demokratien. Kategorie 2, Kategorie 3, da würde ich jetzt sagen, gehört beispielsweise Russland der 1990er Jahre an, und mit der Entwicklung der letzten Jahre und auch über das, was in Tschetschenien geschehen ist, muss man damit rechnen, dass jetzt beispielsweise Russland sich die ganze Menschenrechtssituation natürlich verschlimmert hat, also dass hier eine Einstufung in 3 oder sogar in 4 für dieses Land möglich wäre. In 5, da finden Sie Länder natürlich wie Nordkorea, Turkmenistan, also die finstersten Diktaturen der Welt.
Vorgänge wie die Anwendung oder Duldung von Folter durch die Regierung eines demokratisch verfassten Staates, wie unter US-Präsident George Bush Jr., sind in dem Grafikmodell nicht berücksichtigt. Sie könnten es sprengen. Und sie werfen die Frage auf, welche Tendenzen es weltweit in der Anwendung von Folter gibt.
Im Grunde genommen hat sich hier im Gegensatz zu anderen internationalen Trends relativ wenig entwickelt. Was man feststellen konnte, beispielsweise seit 1995 herum, ist die Zahl der neuen Kriege hat sich rückwärts entwickelt und jetzt seit 1-2 Jahren auf hohem Niveau eingependelt. Bei der Folter stellen wir das nicht fest, also es wird weiterhin praktisch gleichmäßig gefoltert.
Da wäre ich da gefoltert, aber habe ja natürlich keine Ahnung, wie man sich da verhält. Ne? Als Deutscher, du hast ja keinerlei Foltererfahrung. Es ist ja auch nicht so, dass in der Schule irgendwie in der 6. Stunde, dass es einmal heißt, heute ist Folterkunde. Ne? Und dann wirst du da gefoltert und es ist widerlich. Ne?
Die Geschichte der Folter in Deutschland. Wann sie genau begann, lässt sich nicht sagen. Vermutlich ist das Quälen von Menschen durch Menschen eine Grundkonstante von Gesellschaften. Die Abschaffung der Folter begann vor über 250 Jahren und hat fast ein Jahrhundert gebraucht. Die Aufklärung erhob neue moralische Forderungen und die Kriminalistik entwickelte sich. Der Berliner Historiker Robert Zagolla.
Es war Friedrich der Große, der im Jahr 1740, also quasi im Jahr seines Thronantritts, die Folter als erster europäischer Monarch abgeschafft hat. Also man kann dann eine gewisse Abschaffungsbewegung konstatieren, die eben 1740 einsetzt. Und es geht dann letztlich bis 1822 hat, glaube ich, das Kurfürstentum Hannover dann die Folter abgeschafft als eine der letzten. Also bis Anfang, bis Mitte des 19. Jahrhunderts lässt sich dieser Prozess der Abschaffung der Folter beobachten. Was erleichtert wurde dadurch, dass die Todesstrafe und auch diese schweren Leibesstrafen immer seltener verhängt wurden. Das ging Hand in Hand und letztlich kann man dann sagen, dass im 19. Jahrhundert Deutschland erst folterfrei war.
Die Wissenschaft arbeitet mit Experimenten. Folterexperimente sind schwer möglich. Das berühmte Milgram-Experiment aus den 60er Jahren, bei dem getestet werden sollte, ob und wie weit Menschen bereit sind, andere zu foltern, führte zu Traumatisierungen bei Untersuchungspersonen. Sie sollten einen anderen Menschen mit angeblichen Stromstößen bestrafen, wussten aber nicht, dass kein wirklicher Strom floss und die Schmerzensschreie nur simuliert waren. Als Ersatz für Menschenversuche nimmt man Tiere. Der Weg führt zu den Biologen. Was ist Folter aus Ihrer Sicht?
Folter an sich hat ja eine ganz starke Stresskomponente,
sagt Markus Kröttrup, Professor für Immunologie.
Vor allen Dingen die Folgen des psychischen Stresses, auch nachdem Folter erlitten wurde, also dass die Leute immer noch leiden unter dieser Stresserfahrung, unter diesem Einfluss stehen, das hat zur Auswirkung, dass Stresshormone erhöht sind.
Kröttrup untersucht die Auswirkungen von Stress auf das menschliche und tierische Immunsystem. Folter ist eine Form chronischen Stresses.
Welchen Einfluss hat die Stresssituation auf die Fähigkeit, eine antivirale Antwort, Immunantwort zu machen? Zum Beispiel, es wurde in epidemiologischen Studien festgestellt, dass Menschen, die unter dieser posttraumatischen Belastungsstörung leiden, deutlich häufiger erkranken an autoimmunen Erkrankungen, zum Beispiel Diabetes, Rheuma und Lupus erythematosus, andere Erkrankungen. Und die Frage ist, was ist die Ursache dafür?
Um das zu ermitteln, wurde im Fachbereich Biologie eine Versuchsanordnung mit Mäusen entwickelt, ein Stressmodell. Die Tierversuchsanstalt der Universität. Eintritt nur mit Überschuhen, Kopfbedeckung und Kittel. Ein Raum mit Dutzenden von Käfigen in Regalen bis zur Decke. Gezüchtete Mäuse für das Stressexperiment. Im Hintergrund läuft Radiomusik, sie soll die Tiere beruhigen. Jeden Nachmittag werden sie zum Experiment gebracht. 5 junge männliche Mäuse, die Opfer, und eine erwachsene Maus, der Aggressor. Die erwachsene Maus attackiert die Jungen immer wieder und versetzt sie in Stress. Annette Sommershof, Doktorandin am Fachbereich, führt das Experiment und wertet es aus.
Und das ist jetzt so ein typisches Abwehrverhalten von den Mäusen, die gestresst werden, dass sie halt ein unterlegenes Verhalten zeigen, indem sie halt so die Bauchseite dem Aggressor hinschreiben. Also normalerweise attackiert er halt in den 2 Stunden oft, während der ganzen 2 Stunden immer wieder.
Nach einigen Tagen wird den angegriffenen Mäusen ein Virus appliziert und wieder einige Tage später dann gemessen, wie ihr Körper damit fertig geworden ist. Als Kontrollgruppe fungieren Mäuse, die keinen Attacken ausgesetzt waren. Die Biologen stellten fest, dass bei den gestressten Mäusen das Gewicht des Thymus um fast die Hälfte abnimmt und damit die Fähigkeit des Körpers, bakterielle oder virale Eindringlinge abzuwehren. Die T-Killerzellen sind deutlich reduziert und der Anteil der Viren im Blut deutlich erhöht. Die Mäuse müssen für die Untersuchung getötet werden, sowohl die Opfermäuse als auch die Kontrollmäuse, 5 bis 10 jede Woche. Was nützt das Mausmodell dem Menschen? Markus Kröttrup.
Wir glauben, dass das Stressmodell, was wir verwenden, dass das ein sehr physiologisches Stressmodell ist. Das heißt, eine Situation, die einem Menschen, der unter Angst vor Folter lebt oder der vielleicht auch am Arbeitsplatz Leistungsdruck erfährt, von dem er sich überfordert fühlt oder vielleicht auch sozialer Stress unter Mitarbeitern und Kollegen, Mobbing und so weiter und so fort, dass das ein gutes Modell dafür ist.
Biologische Systeme als Muster für soziale Systeme. Die Immunologen untersuchen lediglich die biochemischen und biomedizinischen Auswirkungen von Stress, nicht das Verhalten der Mäuse. Das Mausmodell liefert aber auch Informationen über Gruppen- und Sozialverhalten, ein mögliches Forschungsfeld für Verhaltensforscher oder Soziologen. Die Biologen haben zum Beispiel beobachtet, dass die Mäuse in dem Experiment soziale Strategien entwickeln, dass es Gewöhnungstendenzen zwischen Angreifer und Angegriffenen gibt, mit dem Ergebnis, dass der Stress zurückgeht.
Zum Beispiel, wir müssen jeden Tag ein anderes dominantes Männchen in das Territorium dieser jüngeren, unterlegenen Männchen hineintun, um diesen Stresseffekt messen zu können im Immunsystem dieser unterlegenen Männchen. Wenn wir immer das gleiche dominante Männchen dort reintun, dann gewöhnen sich die schwächeren Männchen daran, arrangieren sich und dann ist die Stressantwort praktisch, geht stark zurück und lässt sich dann auch nicht mehr zuverlässig messen. Also die Gewöhnung, dass sich kennenlernen und wissen, wie welche territorialen Ansprüche sich durchsetzen lassen und welche nicht und wie das Gegenüber reagiert, scheint offenbar die Stresslevels herunter zu regulieren.
Eine Musikkunde der Folter, zusammengestellt von der britischen Menschenrechtsorganisation Reprieve nach Aussagen von Häftlingen in Guantanamo. AC/DC, Bee Gees, Bruce Springsteen, Christina Aguilera, Eminem, Metallica, Prince, Sesamstraße, Queen.
Das Blut des asylsuchenden Nigerianers ist inzwischen bei den Biologen angekommen und ausgewertet worden. Es weist eine reduzierte Anzahl von T-Lymphozyten auf. Der Mann besitzt einen geschwächten Immunstatus. Die Befragung durch Thomas Elbert am Zentrum für Psychiatrie ergab, dass er mehrfach misshandelt und gefoltert worden war. Er leidet an einer chronischen posttraumatischen Belastungsstörung sowie an Depressionen, die durch die Bedingungen in Deutschland verschlimmert werden. Sein Aufenthalt ist unsicher und es wurde versucht, ihn gewaltsam abzuschieben. Der Forschungsverbund von Psychologen, Biologen und Politologen steht noch am Anfang. Fragen haben die Wissenschaftler viele. Die Politologen wollen herausfinden, wie sich Stresssituationen auf die Entscheidungen von Politikern auswirken. Oder was passiert beim Folterer? Nimmt auch er körperlichen und psychischen Schaden wie das Folteropfer? Die Biologen untersuchen die Angreifermäuse bisher nicht. Die Psychologen haben festgestellt, dass die Täter in den Bürgerkriegen oft selber Opfer gewesen sind. Zum Beispiel Kindersoldaten. Thomas Elbert.
Also die Frage ist, wie kriegen Sie jemanden dazu, ein Folterer zu werden? Und die Methode beinhaltet immer auch, nach allen unseren Erfahrungen, dass Sie diesen Menschen zunächst in irgendeiner Form selbst quälen. Dass er vielleicht schon in unglücklicher Kindheit da misshandelt wird, missbraucht wird, geprügelt wird. Und dann können Sie ihn transformieren zum Folterknecht. Also in Ostafrika, zurzeit in Ruanda, Kongo, Uganda beispielsweise. Und dort arbeiten wir dann auch mit Kindersoldaten, die von den Rebellen gefangen genommen worden sind. Und da haben sie die Vermischung zwischen Täter und Opfer.
Aber wo man auch sagen muss, ich glaube, Terror ist, es ist so in unserer Gesellschaft ein Makel, das bleibt an dir kleben. Ne? Da plaudern dann die Nachbarn. Dann heißt's, haben Sie schon gehört? Der Egersdörfer hat sich jetzt foltern lassen in Rumänien. Ich möchte nicht wissen, was der alles ausplaudert hat. Ne?
Deutschland im Jahr 2002. Damals drohte der Polizeivizepräsident von Frankfurt-Main dem Entführer eines Kindes Schmerzen an, wenn er den Aufenthaltsort des Opfers nicht preisgebe. Das Kind war bereits tot. Der Polizeibeamte fand in der Folge Fürsprecher in Justiz, Politik, Wissenschaft und Medien für seine Gewaltandrohung. Die Koordinaten begannen sich zu verschieben. Rütteln am absoluten Folterverbot. Es ist ein Spiel mit Menschenleben, denn Folter endet in letzter Konsequenz mit dem Tod.
Wenn es dann hier um Folter und die Duldung von Folter geht, dann ist hier der Rubikon überschritten und das Schlimme ist eben, dass sich das festgesetzt hat in den politischen Diskursen und dass man davon ausgehen muss, dass das mittlerweile bereits der politische Status quo ist, auch wenn die gesetzlichen Grundlagen dazu natürlich nicht bestehen.
So der Politikwissenschaftler Gerald Schneider. Nach Auffassung von Historiker Robert Zagolla führt die Folterdiskussion in Deutschland zurück in vergangene Jahrhunderte.
Wenn man diese Diskussion zu Ende denkt, dann müsste es natürlich ein wie auch immer geartetes Foltergesetz geben. Ja, und dass man eben auch entsprechend alles katalogisieren müsste, alle Umstände, die man berücksichtigen muss, alle Indizien, wie schwer müssen die Indizien sein, damit man foltern kann, wie darf man foltern. Aber gerade dieses wie darf man foltern ist eine Frage, die gern umschifft wird, gerade weil man da eben in Bereiche kommt, die für viele doch schwer erträglich sind, die auch was Unappetitliches haben. Andererseits müsste man sie regeln und da wäre man dann wieder im 16., 17. Jahrhundert angelangt.
Kann nicht mehr heimisch werden in der Welt. Folterforschung an der Uni Konstanz. Im Kulturtermin vom RBB Kulturradio hörten Sie eine Sendung von Thomas Moser. Sprecher Birgit Paul und der Autor. Regie Ralf Ebel. Redaktion Karin Tholen. Das Manuskript können Sie in der RBB Service Redaktion unter 01805 21 71 21 oder per Mail unter kulturtermin@rbb-online.de bestellen.